Wieso klagt ihr ganz konkret gegen diese Pflicht zur Speicherung von Fingerabdrücken auf Personalausweisen?
Ja, ich würde sagen, da gibt es eine ganze Reihe von Argumenten. Eins der stärksten für mich ist, biometrische Daten haben halt eine ganz besondere Qualität. Wir alle kennen Datenlecks. Es kommt immer mal wieder vor, dass irgendwo irgendwas dann doch abfließt, was eigentlich nicht hätte sein sollen oder dürfen. Wenn es jetzt meine E-Mail-Adresse betrifft, meine Handynummer, im schlimmsten Fall sogar vielleicht meinen Wohnsitz. Also wenn irgendwas passiert und ich sehe mich irgendwie bedroht oder verfolgt aufgrund dessen, dann kann ich all das im Zweifelsfall wechseln. Ja, also ich kann sogar meine Bankdaten wechseln, wenn es da ein Problem gegeben hat. Meine Fingerabdrücke, wenn die mal irgendwo gelandet sind, wo sie nicht hätten landen sollen, kann ich nichts machen. Denn meine Fingerabdrücke kann ich natürlich mein Leben lang nicht loswerden. Das heißt, die Fingerabdrücke machen uns ein Leben lang kontrollierbar. Und das ergibt natürlich dann wiederum im Anschluss ganz, ganz viele Probleme. Also ja, also ich sag mal, wenn ich jetzt heute noch optimistisch bin und sage, okay, die haben sich Mühe gemacht, da eine ganz sichere Verschlüsselungstechnologie nach heutigem Standard anzuwenden, dann heißt das natürlich, gut, also sicher heute ist natürlich dann vielleicht schon völlig überholt und unsicher und längst geknackt in 10 Jahren. Ja, also es gibt da viele, viele Probleme und abgesehen davon ist es für uns auch natürlich so ein bisschen ein Grundsatzding. Also Fingerabdrücke abgeben, ich glaube, die meisten denken da erstmal an, ja, irgendwie so an Verbrecherkarteien, an ich werde erkennungsdienstlich behandelt. Und ich finde das vom Grundsatz her einfach keine schöne Haltung vom Staat seinen BürgerInnen gegenüber. Also zu sagen, mal so prophylaktisch, gibt jetzt mal bitte jeder seine Fingerabdrücke ab, weil könnte ja sein, dass wir die dann irgendwie mal in Zukunft gut gebrauchen können. Also da fließen für uns ganz, ganz viele Argumente zusammen.
In Zukunft gut gebrauchen können ist auch schon so ein Stichpunkt, auf das ich gerade kurz noch einsteigen würde. Was ist denn die Argumentation gewesen für die Einführung von dieser Pflicht zur Speicherung auf so etwas wie den Personalausweis, was ja nochmal eine andere Stufe ist als ein Reisepass, mit dem man dann auch außerhalb der Europäischen Union reisen würde zum Beispiel?
Die Argumentation war natürlich trotzdem Fälschungssicherheit. Sie wurden offiziell eingeführt zur Fälschungssicherheit. Das Argument ist eigentlich noch ein bisschen mehr um drei Ecken gedacht. Offiziell wurde argumentiert mit der Freizügigkeit. Also die Idee war sozusagen, wenn ich jetzt festgesetzt werde an einer Grenze, weil man sich nicht ganz sicher ist, ob die Person auf dem Personal, also ob ich wirklich zu diesem Personalausweis gehöre, ob das irgendwie zusammenpasst, weil das Foto sieht mir nicht mehr ähnlich oder so, dann werden da im sozusagen wurden in der Vergangenheit, mussten dann irgendwie Anforschungen angestellt werden, Anfragen, gibt es hier wirklich eine Julia Witte und ist sie wirklich berechtigt, diesen Personalausweis zu führen? Und in Zukunft kann man dann einfach seinen Fingerabdruck auflegen, okay, Übereinstimmung, so gebongt, kann es weiterreisen. Das ist dieses Argument der Freizügigkeit. Das heißt also, ja, es geht um Fälschung und ja, das halten wir erstmal für völlig unverhältnismäßig, denn also zu den Fälschungen, es gibt natürlich immer unterschiedliche Zahlen. In den letzten Jahren sind sie auch nicht so aussagekräftig, weil es aufgrund von Corona sehr viel weniger Reisetätigkeit gegeben hat. Aber alle Zahlen, die ich bisher gesehen habe, liegen dann doch eher im niedrigen dreistelligen Bereich. Und das gegenüber 370, 380, kann man auch mal nicht so ganz genau sagen, aber mehr als 350 Millionen EU-Bürger, die jetzt also ihre Fingerabdrücke abgeben müssen, um da ein bisschen mehr Fälschungssicherheit zu erreichen. Ja, das steht für mich in überhaupt gar keinem Verhältnis. Dazu kommt, dass auch das mit der Fälschungssicherheit so eine Sache ist, denn was wird da eigentlich überprüft? Der Fingerabdruck wird auf dem Chip abgelegt. Das heißt, überprüft wird im Moment eigentlich nur, passt dieser Fingerabdruck, der auf dem Chip ist, zu der Person, die jetzt gerade diesen Personalausweis mit sich trägt. Das sagt aber natürlich erstmal eigentlich noch nichts darüber aus, ob ich dann tatsächlich Julia Witte bin und ob ich tatsächlich berechtigt bin, diesen Personalausweis zu führen oder ob ich tatsächlich jetzt deutsche Bundesbürgerin bin. Es sagt nur, ja, hier gibt es ein Match, dieser Fingerabdruck auf dem Ausweis und dieser Fingerabdruck dieser Person passen überein. Das heißt, das stellt das Ganze eigentlich in so eine Reihe, also es wird hier verwendet eigentlich einfach nur als so eine Art Sicherheitsmerkmal. Falls es mal irgendwann dann eine sehr gute Fälschungswerkstatt gibt, die es schafft, das zu knacken und auch einen beliebigen Fingerabdruck einer beliebigen Person auf einen gefälschten Ausweis zu bringen, dann ist das Ganze ad absurdum geführt. Und diese Fingerabdrücke wurden eigentlich nur verwendet als, ja, wie ein x-beliebiges Sicherheitsmerkmal, also wie ein Hologramm oder ein Wasserzeichen oder so. Das heißt, man wirft hier also quasi unsere biometrischen Daten in den Ring, um in diesem Wettrennen zwischen Fälschungswerkstätten und Staaten, die den Personalausweis ausgeben, so einen kleinen Vorsprung zu haben.
Ein kleiner Vorsprung, der ja jetzt vielleicht auch wieder in Frage gestellt wird. Ihr wart jetzt bei der mündlichen Anhörung und durftet als klagende Partei da eure Argumente vorbringen. Aber auch die EU-Kommission und der EU-Rat haben jeweils Stellungnahmen dabei abgegeben. Wie lief denn jetzt diese Anhörung ab?
Also es haben noch mehr eine Stellungnahme abgegeben. Der EU-Rat war dort, genau die Kommission. Das EU-Parlament war auch dort und dann die Regierung von Spanien und Belgien. Wir alle haben bei dieser mündlichen Anhörung ihre Argumente vorgetragen. Die waren auch alle erstmal geschlossen gegen uns. Das haben wir schon erwartet, weil es vorher auch schon schriftliche Stellungnahmen gegeben hat. Und da war das Bild ein ganz ähnliches. Die Anhörung ist trotzdem sehr gut für uns gelaufen. Also wir sind ziemlich optimistisch, weil die Richter doch sehr, sehr offen für unsere Kritikpunkte waren. Und die Richterinnen und Richter, also es waren ja 15, das ist so die größte Besetzung, die es beim EuGH gibt. Die allermeisten Fälle werden verhandelt von 5 RichterInnen. Und jetzt war es die große Kammer mit 15 Leuten in dunkelroten Roben. Also es war schon echt beeindruckend. Und die haben die anderen dann doch auch am Ende hin ganz schön in die Zange genommen, würde ich sagen. Also es war vor allem ein Richter dabei, der sehr, sehr, sehr kritische Fragen gestellt hat, auf die dann oft auch keine richtigen Antworten kamen. Jetzt möchtest du bestimmt ein Beispiel haben.
Ja, ich wollte gerade nachfragen nach einem Beispiel.
Genau, es geht dann jetzt zum Beispiel so ein bisschen weiter tiefer juristisch rein. Es gibt eine Stelle in dieser EU-Verordnung, die Speicherpflicht für alle EU-Staaten vorschreibt. Und an dieser Stelle, das ist quasi eine riesige Hintertür. Diese Stelle lässt explizit zu, dass die Fingerabdrücke, die bevor sie dann auf dem Chip abgelegt werden, ja erstmal von den Behörden genommen wird. Ne? Also erstmal muss ich ja zu Bürgeramt oder was auch immer, was das dann für eine Behörde bei mir vor Ort ist, hingehen, da meinen Finger aufs Lesegerät packen, dann werden die Fingerabdrücke genommen und werden ja dann erstmal dort irgendwo lokal gespeichert. Und da gibt es so eine Art Lücke im Gesetz, die sagt, naja, wenn es andere EU-Gesetze gibt oder andere Gesetze in den Mitgliedstaaten, dann dürfen diese Fingerabdrücke jetzt auch für andere Zwecke genutzt werden. Also irgendwann greift dann wieder eine Löschfrist. Nach spätestens 90 Tagen, wenn ich meinen Personalausweis dann abgeholt habe, müsste mein Fingerabdruck wieder gelöscht werden. Aber innerhalb dieser 90 Tage, wenn es irgendein anderes Gesetz gibt, das da dann sozusagen dazwischen gerätscht, dann kann in dieser Zwischenzeit mein Fingerabdruck auch irgendwo anders hinfließen und zu irgendetwas anderem genutzt werden. Und das ist natürlich eine Riesenkiste und da ist der Richter, hat er mehrfach nachgebohrt, wie das sein kann und dass es ihm ja doch sehr merkwürdig vorkommt, dass sozusagen die EU-Kommission von 350 Millionen EU-Bürgerinnen die Fingerabdrücke besorgt, damit die Mitgliedstaaten dann die nach Gusto verwenden können. Ich glaube, so war seine Formulierung im O-Ton. Und daraufhin konnte niemand so richtig eine befriedigende Antwort geben. Ich glaube, es kam dann sowas wie, naja, diese nationalen Gesetze, die das dann verwenden, die müssten natürlich dann schon auch irgendwie was zu tun haben mit Freizügigkeit und Reisefreiheit. Also unserer Meinung nach dürfen die dann nicht so ganz frei verwendet werden. Und da kam dann irgendwie das Fazit des Richters, das ist ja schon auch eine sehr schwache Einschränkung.
Ja, vor allem, wenn es dann auch gar nicht rechtlich geregelt ist, oder?
Also es muss rechtlich geregelt sein, aber es kann sozusagen irgendein anderes Gesetz geben in irgendeinem Mitgliedstaat, das sagt, keine Ahnung, wenn dieses und jenes passiert, dann dürfen die Geheimdienste überhaupt per se mal alle Daten haben. Also das hängt dann ganz davon ab, was in welchem Mitgliedstaat, was es dann noch so für Gesetze gibt. Und das ist halt eine riesige Hintertür, die ganz, ganz gruselige Sachen möglich macht.
Grundsätzlich ist es ja auch gar nicht so selten, dass praktisch allein, wenn die rechtliche Möglichkeit da ist, das dann auch tatsächlich genutzt wird, gerade beim Thema Geheimdienste jetzt schon angesprochen. Diese Anhörung war ja jetzt erstmal so ein Argumentenaustausch. An der Stelle ist schon mal interessant zu hören, dass das aus eurer Perspektive auf jeden Fall gut lief. Wie geht's mit dieser Klage jetzt dann weiter daraus?
Also es gibt bei Prozessen vor dem EuGH nur eine Anhörung. Das ist die, die es jetzt gegeben hat. Dann kommen die Schlussanträge der Generalanwältin am 29. Juni, da haben wir schon einen Termin. Und danach kommt dann das Urteil. Für die Urteilsverkündung haben wir allerdings noch keinen Termin.
Das heißt, das bleibt noch ein bisschen abzuwarten, aber was ihr tatsächlich habt, das ist eine aus einer weiteren Pressemitteilung zu entnehmen, die Woche von euch verschickt wurde, ist, dass ein Verwaltungsgericht in Hamburg ja auch die Rechtmäßigkeit der Fingerabdruckpflicht so ein bisschen bezweifelt, und zwar ganz konkret im Einzelfall. Wie läuft das oder wie ist das genau zustande gekommen?
Ja, dort hat eine Einzelperson geklagt und hat gesagt, diese Pflicht ist ja gerade vor dem EuGH. Ich brauche einen neuen Personalausweis, aber ich will meine Fingerabdrücke nicht abgeben. Und hat tatsächlich in erster Instanz, muss man allerdings dazu sagen, also das Urteil kann später noch gekippt werden, hat aber jetzt in erster Instanz vom Verwaltungsgericht Hamburg Recht bekommen. Und die haben gesagt, wir sehen diese ganzen Argumente, die auch wir als Digitalcourage hervorgebracht haben in unserer Klage. Wir stimmen dem völlig zu, haben sich da unserer Argumentation angeschlossen und haben deshalb gesagt, diese Person, die jetzt hier geklagt hat, soll einen Personalausweis bekommen ohne Fingerabdrücke, befristet für ein Jahr.
Das heißt tatsächlich, dass es für Einzelpersonen gerade während diese Klage läuft eigentlich tatsächlich zumindest mal in der Theorie möglich ist, das hinzubekommen, derzeit wieder einen zu bekommen ohne Fingerabdrücke. Das ist ja eigentlich auch schon eine sehr spannende Erkenntnis, dass so allein diesen Rechtsweg einzuschlagen solche Räume öffnet an der Stelle. Was passiert ganz konkret, wenn ihr diesen Prozess jetzt dann vor dem Europäischen Gerichtshof gewinnt? Ist im Wesentlichen die Abschaffung der Verordnung oder nur die Einschränkung?
Also ich möchte noch mal ganz kurz zurück zu dem Fall in Hamburg. Mhm. Genau, es gibt jetzt diese Möglichkeit, das ist aber eine ganz, ganz wackelige Kiste, weil wie gesagt, es kann in zweiter Instanz wieder kassiert werden und es kann natürlich sein, auch dass ein anderes Verwaltungsgericht das ganz, ganz anders sieht und das einfach ablehnt. Also es hat dieses Urteil gegeben, wer das selber versuchen möchte, kann es machen, aber es hat schon ein großes, auch finanzielles Risiko. Und es ist nicht gesagt, dass es tatsächlich funktioniert. Das möchte ich gerne nur noch mal dazu sagen. Genau, und was passiert in unserem Fall vor dem EuGH, wissen wir natürlich nicht. Es kann sein, dass das Urteil das komplette Gesetz kassiert und sagt, die ganze Verordnung, so wie sie da steht, ist nicht mehr haltbar. Das würde automatisch heißen, in unserem Fall, dass das deutsche Gesetz kippen müsste, das wäre dann auch nicht mehr haltbar, denn die deutsche Umsetzung dieser Speicherpflicht bezieht sich explizit auf die EU-Verordnung. Also steht quasi dabei, das hier ist die Umsetzung dieser EU-Verordnung. Ohne EU-Verordnung macht das Ding also auch keinen Sinn mehr. Also kann sein, dass das Ganze kippt, kann aber natürlich auch sein, dass sie nur bestimmte Teile der EU-Verordnung kippen. Das wäre jetzt orakelt, das voraussehen zu wollen.
Und das wäre dann abhängig auch tatsächlich, auf welche konkrete Teile sich dann die deutsche Gesetzgebung auch beruft, wahrscheinlich.
Genau, also das kann man tatsächlich jetzt einfach noch ganz schwer sagen. Aber wie gesagt, wir sind optimistisch, dass das EuGH auf jeden Fall nicht sagen wird, ist alles okay, so wie es ist. Das lassen wir alles so, weil dafür, finde ich, waren die Nachfragen doch sehr kritisch und sehr zweifelnd der RichterInnen.
Also kann gehofft werden, dass das auch tatsächlich funktioniert oder passiert und diese Speicherpflicht wieder fällt. Aber ihr habt auch, wenn ihr diesen Prozess jetzt verlieren solltet, noch einen praktisch kleinen Punkt, wo es vielleicht doch nochmal auch zu Änderungen kommen könnte, weil ihr ja auch ganz konkret einfach Formfehler in der Gesetzgebungsverfahren, also formelle Fehler, angesprochen habt bei der Klage. Und das ist ja beim Verwaltungsgericht in Wiesbaden irgendwie noch zu verhandeln. Und die könnten ja nochmal unabhängig von der europäischen Verordnung für das deutsche Gesetz Auswirkungen haben. Wie sieht das ganz konkret aus? Gibt es da eine Möglichkeit, dass es da auch wirklich um die Fingerabdrücke geht? Oder musste dann nur nachgebessert werden?
Also wenn die EU-Verordnung stehen bleibt dann und auch sozusagen so komplett stehen bleiben würde, was ich nicht glaube, dann heißt es natürlich tatsächlich, der deutsche Gesetzgeber wäre verpflichtet, dem auch nachzukommen. Also das in irgendeiner Form in deutsches Gesetz umzuformen. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden, genau, kann dann quasi noch über unseren Einzelfall entscheiden. Aber ja, wir hoffen doch sehr, dass das EuGH da schon ein bisschen nachhaltiger und auf größerer Ebene was dazu zu sagen hat.